Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen. Das Alltagsgeschäft Bundesliga hat uns wieder auch hier im Fever Pitch Podcast. Und der dritte Spieltag, der wartet vor allem mit Duellen der Gegensätze auf. Den Bayern droht ein, Zitat, Kulturschock in Kiel und Dortmund ein Murmeltiermoment gegen Heidenheim. Darüber müssen wir reden. Und das machen wir mit dem Mann für die Podcast bei Bild Sport. André Albers ist da. Moin, André.
Malte, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Immer irgendwie komisch, dass einen bei Länderspielpausen jetzt gar nicht mehr so richtig das Gefühl beschleicht, boah, Gott sei Dank ist das vorbei. Ging es dir genauso? Hättest du auch gern noch ein bisschen mehr Länderspiel gesehen?
Ja, also die Spieler an sich, die fand ich schon ganz gut, aber ich finde, dieses Drumherum ist immer sehr still. Ne? Also klar, hörst du hier und da mal ein bisschen was von der Nationalmannschaft und gerade beim aktuellen Team ja auch, dass die sich gut verstehen, das beruhigt mich schon mal. Aber grundsätzlich finde ich, ist in der Bundesliga, Europapokalwoche, die ja demnächst wieder starten, ist einfach mehr los und das finde ich natürlich auch als Sportjournalist ein bisschen geiler.
Und gerade als Podcaster, der täglich berichtet, ne?
Genau, wir kommen ja 7 Tage die Woche raus und das heißt, wir brauchen schon immer ein bisschen Stoff. Wie gesagt, die Nationalmannschaft, die liefert, aber die liefert nicht so wie 18 Vereine, das ist ja auch klar.
Definitiv. Stammplatz, dein Podcast, einen deiner Podcasts werden wir später in der Sendung hier noch ein wenig näher erläutern. Du kannst ein bisschen Werbung machen. Vorher machen wir aber den Blick auf den dritten Spieltag. Was glaubst du denn, was da eher passiert? Gute Stimmung in Wolfsburg gegen Frankfurt statt der von Ralf Hasenhüttl ja viel zitierten Friedhofsstimmung im weiten Rund von Wolfsburg oder eine weitere Niederlage von Bayer Leverkusen? Die müssen ja in Hoffenheim ran.
Ich halte es beides nicht für ausgeschlossen, um ehrlich zu sein. Ich habe in der vergangenen Woche einen Phrasenmäher aufgenommen. Wie gesagt, zu dem Podcast kommen wir ja später. Mit Maximilian Arnold. Und da saß ich in der Loge in der Volkswagen Arena. Und ich habe natürlich auch mit ihm darüber gesprochen, habe ihn gefragt, ne, was meint der Trainer? Und der hat mir die Situation erklärt. Und ich fand das relativ schlüssig, was jetzt Wolfsburg angeht. Der hat zu mir gesagt, naja, als wir geführt haben, da hatten wir das Problem, dass natürlich, und das ist immer so, wenn Bayern München kommt, sehr, sehr viele Bayern-Fans im Stadion waren. Dass die dann keinen Alarm machen, ist ja klar. Und wenn du dann zahlenmäßig nicht so die krasse Überzahl hast, wie die Wolfsburger wahrscheinlich jetzt gegen Frankfurt haben, dann hast du auch nicht so die geile Stimmung. Er hat so eine kleine Erklärung geliefert, dass das trotzdem kein Hexenkessel wird. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Und bei Bayer Leverkusen bin ich gespannt. Ne? Das ist ja immer so nach Länderspielreisen, dass Xabi Alonso auch gerne mal rotiert. Und da gucken wir mal, wen er draußen lassen muss oder draußen lässt, weil die möglicherweise erst kurz vor Toreschluss wieder von den Länderspielreisen kommen. Und wie das so ist in Hoffenheim. Also ich glaube, schon ein unangenehmer Gegner.
Jetzt hat Leverkusen ja ein großes Problem in dieser Saison, die Konteranfälligkeit. Da konnte Xabi Alonso ja nicht so viel dran trainieren, was gesagt, Nationalspieler ja gar nicht da. Also von daher wahrscheinlich eine große Chance dann sogar für Hoffenheim, dass da dieses Manko bei Leverkusen noch nicht ganz wieder behoben ist.
Na klar, aber Leverkusen hat natürlich auch eine ganz große Qualität und das ist das Toreschießen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir da, und das ist ja für uns alle richtig cool, ein sehr, sehr offensiv geführtes Bundesligaspiel sehen. Und auch die Hoffenheimer sind jetzt nicht die sattelfesteste Mannschaft der Bundesliga, was die Defensive angeht. Also klar, Leverkusen hat da mehr Qualität, aber ist trotzdem spannend zu sehen, wie man jetzt mit so einer Niederlage umgeht, gerade wenn man ein bisschen mehr Zeit hatte, darüber nachzudenken, weil die Länderspielpause war. Also ausgeschlossen, dass Hoffenheim da was holt, finde ich, ist es nicht.
Würde das mit Leverkusen aus deiner Sicht was machen, wenn es jetzt den nächsten Dämpfer gäbe?
Auf jeden Fall. Also das kann mir keiner erzählen, wenn du ein Jahr lang kein Bundesligaspiel verlierst und auf einmal verlierst du 2-mal nacheinander oder gewinnst 2-mal nicht, dass das gar nichts mit dir macht. Das glaube ich einfach nicht. Natürlich haben die Spieler jetzt einen Kopf freigekriegt, ist ja klar, die waren jetzt unterwegs mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften. Aber trotzdem, wenn du das 2. Mal im Verein nichts holst, dann ja, dann wird sich da jeder mal so seine Gedanken machen. Das glaube ich schon. Also ich glaube, das ist auch total normal.
Also Big-Point-Spiel.
Schon. Also ich würde sagen schon, wenn Leverkusen das Ding wirklich verlieren sollte, was ich glaube das nicht, aber könnte ja passieren, dann wird es sehr, sehr spannend in den nächsten Wochen, weil es dann auch ein bisschen unruhig um Leverkusen wird. Also man darf ja nicht vergessen, auch in der Berichterstattung, das ist ja total glückselig gewesen, ne, im vergangenen, kann man ja auch verstehen, also muss man ja mal ganz ehrlich sagen, du hast ja auch nichts Negatives zu berichten gehabt oder außer dem Europa-League-Finale eigentlich gar nichts. Da wirst du die eine oder andere Frage auf der Pressekonferenz gestellt bekommen und dann mal gucken.
Da gucken wir mal. Und jetzt gucken wir auf einen anderen Schauplatz in dieser Liga am Wochenende.
Das Thema des Tages.
Dem FC Bayern droht bei Holstein Kiel nämlich ein Zitat Kulturschock und es drohen Verletzungsgefahren. Das schreiben die Kieler Nachrichten und zählen mal die Gefahren auf, die den Bayern beim Gastspiel im Holstein-Stadion drohen. Die Betontreppe, die zum Umkleidetrakt führt. Achtung, Rutschgefahr für alle Schraubstollenträger. Niedrige Deckenstützen. Ab 1,85 besteht Kopfstoßrisiko. Und die Umkleide versprühe zudem den Charme des Minimalismus. 23 Kleiderhaken und Holzbänke. Ja, das klingt ein bisschen, als müsste Bayern nicht Bundesliga spielen, sondern DFB-Pokal irgendwo auf dem Acker, auf dem Land.
Ja, aber auch das sind die ja gewohnt, ne? Also mit Sicherheit zieht sich der FC Bayern lieber im eigenen Stadion um, das glaube ich schon, und läuft auch gerne auf den Platz. Aber die waren ja auch zuletzt in Ulm. Und da gab es ja auch keine Probleme. Ich glaube nicht, dass das qualitativ jetzt, also ich kenne das Stadion in Ulm nicht, aber ich glaube nicht, dass das qualitativ an die Allianz Arena rankommt, dann doch eher an Kiel. Also von daher denke ich schon, ja, lustiger Gag da in Schleswig-Holstein, aber ich glaube, die Bayern, die sind da eiskalt.
Lassen sich von sowas nicht einlullen. Kieler Nachrichten schreiben aber auch, der Hybridrasen im Stadion habe immerhin nationale Top-Qualität. Also da sollte dann, wo es ja dann wirklich drauf ankommt, dann keine Probleme für die Bayern geben. Obwohl, die sind da auch schon mal ausgerutscht in Kiel vor 3,5 Jahren, 21 im DFB-Pokal.
Im Pokal, genau. Also die Erinnerungen sind da wahrscheinlich nicht so richtig gut. Ja, ich weiß auch nicht, ne? So als Verein, der jetzt nicht so super spielstark ist, und das würde ich Holstein Kiel in der Bundesliga mal unterstellen, vielleicht sollte man dann 3-mal Abschlusstraining im Stadion machen.
Mal gucken, was sie gemacht haben, wie sie sich vorbereitet haben. Haben ja im Saisonstart jetzt noch nicht die größten Erfolgserlebnisse gehabt, haben in Hoffenheim verloren und gegen Wolfsburg. Wie würdest du die Kieler Saison bisher beschreiben? Wo siehst du die großen Probleme bei Kiel?
Ja, also gegen Hoffenheim hatte ich das Gefühl, da wäre sogar noch was möglich gewesen. Und da fehlte so ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Da gab es dann ja auch den Platzverweis und das ist halt was anderes, ne? Also gerade wenn du auch ein Verein bist, der diese erste Liga gar nicht kennt, dann zahlst du am Anfang Lehrgeld. Du musst halt aufpassen, dass du nicht zu viel und zu lange Lehrgeld bezahlst, weil ansonsten holst du das nicht mehr auf. Und du hast ja normalerweise, ich habe mir die Gedanken vor der Saison auch gemacht, hast du ja immer einen von den beiden Aufsteigern, der überrascht. Der eine ordentliche Saison spielt, der dann zumindest irgendwie im gesicherten Mittelfeld landet. Und mich würde es jetzt auch nicht so super krass überraschen, wenn es dieses Jahr nicht passiert. Also, ich finde, so klare Aufsteiger im klassischen Sinne, also dass sie auch wirklich aus der zweiten Liga kommen, wie in diesem Jahr, gab es selten.
Ja, stimmt. St. Pauli und eben die Kieler und auch vor allen Dingen zwei Nordclubs, die ja jetzt auch lange nicht in der Liga vertreten waren. Also der Norden insgesamt ja dann doch mit deutlich viel Aderlass in den letzten Jahren und dann aus Schleswig-Holstein plötzlich das erste Mal, dass überhaupt ein Team nach oben kommt. Gut, es ist zwangsläufig, dass es dann die Kieler sehen. Vor ein paar Jahren hätte es vielleicht mal Lübeck noch sein können, aber Kiel ist dann doch schon eher so der konsequente schleswig-holsteinische Vertreter.
Absolut. Und wenn ich mir einen von den beiden Aufsteigern aussuchen müsste, wo ich sage, die halten die Liga, dann ist es auch Holstein Kiel, weil ich finde, dass die, also erstens hatten die nicht so viel Theater in der Saisonvorbereitung. Ich meine, bei St. Pauli ist der Trainer weg. Also worüber reden wir hier? Und das jetzt auch nicht klar nach dem letzten Spieltag, sondern da wurde erst noch mal ein bisschen hin und her verhandelt und rumgedruckst. Und Kiel hat für mich auch die etwas bessere Anlage, was so die Bundesliga-Erfahrung angeht und die Spiele angeht. Ich meine, da sind Leute, die wollen sich sicherlich noch mal in der Bundesliga beweisen. Louis Holpi, vielleicht auch ein Fiete Arp, ein Steven Skripski, wenn er wieder dabei ist. Also sind ja durchaus Leute mit Qualität und auch mit Führungsanspruch in ihrer Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist für Kiel, die Liga zu halten. Aber schwer wird es auf jeden Fall, gerade wenn du so startest. Du kennst das. Du hängst auf einmal unten drin und dann hast du ein Problem.
Definitiv. Komplett anderer Start. Die Bayern, zumindest was die Punkte angeht, 6-0 Punkte, 2 Siege eingefahren gegen Wolfsburg und dann zu Hause gegen Freiburg. Aber auch nicht frei von Nebengeräuschen.
Nee, und in Wolfsburg haben sie sehr gewackelt, ne? Also ich fand die sehr souverän in der ersten Halbzeit und auf einmal hast du dich gefragt, was ist hier denn los? Und ich glaube, das ist auch das, was der Hasenhüttl meinte. Wir haben gerade über diese Friedhofsgeschichte, über die Stimmung gesprochen. Der hätte sich halt gewünscht, dass man dann auch zupackt. Und zwar als gesamter Verein, als gesamtes Stadion. Das war an dem Tag nicht möglich. Aber dass bei den Bayern nicht alles stimmen kann, das ist ja klar. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es schwer wird, mit der Defensive deutscher Meister zu werden. Also da müsste man sich schon sehr schnell finden, sehr schnell einspielen. Da darf auch gar nichts mehr passieren, was Verletzungen angeht. Boah, mal gucken.
Haben Sie den falschen Mann verkauft mit De Ligt? Gut, der hat jetzt in der Länderspielpause auch so ein paar Patzer drin gehabt, wo man auch sagt, wäre jetzt auch nicht unbedingt, wenn man es auf die Bundesliga überträgt, Bayern-like.
Ja, er hat unter Tuchel dann ja zum Schluss doch gespielt, aber lange Probleme gehabt. Kompanie hat gesagt, ich brauche den eigentlich nicht, ansonsten hätten sie ihn nicht verkauft. Mhm. Die haben dafür Ito geholt. Also, irgendwas muss ja sein. Ich selber würde jetzt erstmal vom Gefühl sagen, De Ligt ist der Beste von den Innenverteidigern gewesen. So von vielleicht vom Potenzial, mhm, aber vielleicht in der aktuellen Situation für die Bayern nicht. Man weiß nie, was noch dahinter steckt, wie da die Nebengeräusche sind, was der auch für einen Anspruch hat, wie da die Kommunikation mit den Mitspielern ist. Grundsätzlich, wenn man so von außen einmal drauf guckt, würde ich sagen, ja, haben sie den Falschen verkauft. Ob es wirklich so ist, schwer zu sagen.
Das müssen wir natürlich mal abwarten. War es denn auch ein Fehler bei Tah, nicht noch ein wenig offensiver reinzugehen und den nicht doch zu holen?
Weiß ich nicht, also nicht für die Summe. Also ein Spieler, ein deutscher Nationalspieler wie Jonathan Tah, der eine sehr gute Saison hinter sich hat, aber da muss man ja auch mal ehrlich sein. Das ist das erste Mal, dass der auf dem Niveau performt und abgeliefert hat. Also ist nicht so, dass ihr seid ja in Hamburg, ne, das ist schon damals beim HSV, dass da klar war, das wird ein Weltklasse-Innenverteidiger und der dann in Leverkusen quasi gereift ist. Und so war es nicht. Ne? Da gab es ja, vor ein, zwei Jahren gab es ja Überlegungen, wo geht denn der hin nach England? Also Top 4 wären es nicht. Ne? Mhm. Und von daher, dass die da nicht 30 Millionen bezahlen wollen, das kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Bräuchte man jemanden in der Innenverteidigung? Ja, wahrscheinlich schon. Ist Jonathan Tah jemand, der dir garantiert, dass es besser wird? Wahrscheinlich nicht.
Er ist ja irgendwie so ein bisschen der Anti-Upamecano. Upamecano nimmt sich seine Auszeiten beim Verein, brilliert dafür in der Nationalmannschaft. Bei Tah zumindest jetzt, wenn man die letzte Saison und das letzte Länderspiel mal zugrunde legt, ist es genau umgekehrt.
Ja, das stimmt. Also, letztes Länderspiel war unglücklich. Ich meine, da hat ja sogar Roland Koeman noch sich geäußert. Wenn sich der gegnerische Trainer schon äußert, dass du ein schlechtes Spiel gemacht hast, boah, da hast du einen ganz schlechten Tag gehabt. Aber ist mir bei Jonathan Tah jetzt auch nicht aufgefallen, dass der regelmäßig keine guten Länderspiele macht. Ne? Mhm. Also ich fand, das ist schon okay grundsätzlich, auch während der Europameisterschaft zum Beispiel, hat er nicht viel drin gehabt, aber du kommst natürlich auch schnell in so eine Spirale. Das ist das, was ich gerade meinte. Mhm. Du hast jetzt niemanden mit Jonathan Tah, der seit 6 Jahren auf Weltklasse-Niveau spielt. Du hast jemanden, der hat eine überragende Saison hinter sich, da hat vieles funktioniert. Und mal gucken, wie das ist, wie Gesamt-Leverkusen, wie das ist, wenn das nächste kleine Tief kommt. Das weiß man nicht.
Ja, warten wir mal ab. Wenn wir nochmal auf die Bayern-Probleme in der Abwehr gucken. Min-Jae Kim, in der Serie A eine Bank, wurde ja als Weltklasse dann auch verkauft, hat 50 Millionen gekostet, da wurde auch einiges erwartet von ihm. Warum kommt der mit der Bundesliga nicht zurecht? Hat das tatsächlich damit zu tun, dass da doch noch so ein Qualitätsunterschied zur Serie A ist? Oder ist die ganze Spielweise vielleicht von Napoli dann doch ein bisschen anders gewesen als das, was ihn jetzt bei Bayern erwartet und womit er offensichtlich nicht zurechtkommt?
Ich glaube schon, dass grundsätzlich die italienische Spielweise oder die Spielweise in der Serie A eine andere ist. Ich glaube nicht, dass das weniger Qualität ist. Es ist eine andere. Ne, das ist vielleicht was anderes gefragt. Du hast vielleicht andere Belastungen, andere Drucksituationen. Und dann musst du dich umgewöhnen. Ich glaube immer noch, dass Min-Jae Kim ein guter Verteidiger ist. Auch vielleicht einer mit auf Bayern-Niveau. Auch der, so ehrlich muss man auch sein, hat das jetzt nicht über 5 Jahre gezeigt vorher in Neapel. Mhm. Und ich glaube aber, das kann noch was werden. Du hast aber ja manchmal so Sachen. Bei RB Leipzig zum Beispiel siehst du das oft. Die kommen im zweiten Jahr. Ne, du brauchst ein bisschen. Hugo Ekitike zum Beispiel, Eintracht Frankfurt, ne, vergangene Saison in der Rückrunde, hat der nicht viel gezeigt. Das wurde zum Ende immer besser und besser und besser. Und jetzt, momentan, ist der super durchgestartet. Und das traue ich mit Jae Kim schon durchaus noch zu. Das Problem bei Bayern, was ich sehe, ist, die haben halt keinen Fels in der Brandung. Die haben überall diese Baustellen. Mhm. Die haben Davis, der möglicherweise sagt, ja, vielleicht mein letztes Jahr bei Bayern, ich könnte mir auch Real Madrid vorstellen. Auf der anderen Seite haben die einen Joshua Kimmich, der das nicht spielen will, soll jetzt ja auch wieder in die Mitte. Dann hast du da einen Boué, die ganze Zeit verletzt gewesen, hast einen Stanisic, ist jetzt verletzt, hast einen Upamecano, der alles andere als konstant ist. Also das Problem bei Bayern ist nicht, dass da jemand ist, der momentan nicht sein Niveau hat, sondern dass die 4 Positionen alle momentan nicht Bayern-like besetzt sind, weil jeder seinen eigenen Kampf zu kämpfen hat. Mhm. Das ist, glaube ich, eher das Problem von Bayern, als dass da ein Min-Jae momentan noch nicht ganz Bundesliga-Niveau hat, beziehungsweise Bayern-Niveau.
Ist Kompany aus deiner Sicht der Mann, der das in den Griff kriegen kann, der das moderieren kann, der da dann vielleicht auch so einen Fels in der Brandung aufbauen kann? Und kriegt er die Zeit dafür?
Also zumindest ist er Innenverteidiger, das hilft, glaube ich, was so Abwehrprobleme angeht. Ich fände es ungerecht, zu sagen, ist er nicht, weil klar, der ist mit Burnley abgestiegen, ist davor aber auch aufgestiegen. Und ich habe den Eindruck, dass er schon gut bei den Spielern ankommt. Ne? Also wenn du immer mal wieder so, auch da sehen wir hören, was unsere Reporter sagen, wir sind ja von Bild mit relativ vielen Leuten dicht dran. Und da hast du schon immer auch den Eindruck, dass die Mannschaft den akzeptiert und dass sie den gut findet. ob das am Ende reicht, um Trainer von Bayern München zu sein. Und das ist das, was mir immer so ein bisschen zu kurz kommt. Wir kriegen zum Beispiel im Podcast auch oft das Feedback auch von Bayern-Fans, boah, ihr seid mit Bayern aber sehr kritisch. Ja, na klar, das ist Bayern München, das ist nicht Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat den Anspruch, jedes Jahr oben mitzuspielen. Bayern München hat den Anspruch, jedes Jahr in 3 Wettbewerben oben mitzuspielen. Und wenn du davon momentan, und das würde ich sagen, relativ weit entfernt bist, also ich habe momentan nicht so viel Fantasie, dass Bayern die Champions League gewinnt, geschweige denn das Finale daheim zu Hause erreicht bis jetzt, das glaube ich einfach nicht. Also da muss ich schon einiges noch tun, dann bist du kritischer. Weil der Anspruch, die Flughöhe ist einfach eine andere.
Definitiv. Sind Sie denn offensiv zumindest dafür aufgestellt, höhere Ziele zu erreichen, vor allen Dingen mehr als letzte Saison? Weil so ein Salto Nullo, das werden selbst die Bayern in einer Umbruchssituation sich nicht lange gefallen lassen.
Ich denke schon. Also offensiv waren sie, glaube ich, auch in der letzten Saison schon gut. Jetzt hast du Olesien noch dazu bekommen. Ein unfassbares Talent, aber auch natürlich verletzungsanfällig, so wie alle Außenspieler von Bayern München, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich weiß, ihr habt zuletzt, ich habe das auch den Clip bei Instagram gesehen, ihr habt über Leroy Sané gesprochen und da hat Pitt gesagt, der Adeyemi könnte der jüngere Sané sein. Das sehe ich noch gar nicht. Also Leroy Sané hat unfassbare Qualitäten nachgewiesen. Ne, der hat auch letzte Saison, erinnere dich, in der Hinrunde hat der überragend gespielt. Und dann finde ich, hat man eine ganz plausible Erklärung geliefert, warum der das in der Rückrunde nicht mehr gemacht hat. Nämlich, weil er einfach mit seinem Körper zu kämpfen hatte. Ja. Das haben die leider zu oft bei den Bayern. Das hat Coman, das hat jetzt zuletzt Gnabry, davor nicht so, aber zuletzt auch Gnabry gehabt in der vergangenen Saison. Das hat Sané und das hat möglicherweise auch ein Olise. Du brauchst halt eine Saison, wo die Leute alle fit bleiben. Und ich finde, Leroy Sané, und der soll jetzt ja wieder topfit sein, ne? Könnte jetzt gegen Kiel das erste Mal im Kader sein, wird jetzt wieder rangeführt. Wenn der in Topform ist, ist der da nicht wegzudenken und auch nicht aus der Nationalmannschaft. Und dann brauchen Adeyemi noch ganz, ganz, ganz viele gute Spiele und Trainingseinheiten, damit der das Niveau von Leroy Sané in Topform hat.
Und da muss er wirklich den Standard setzen, 3 Tore pro Spiel mindestens zu machen, damit er da vorbeikommt. Aber auch selbst der Urvater aller Bayern außen, naja, Urvater vielleicht auch nicht, aber Arjen Robben, der galt ja auch lange Zeit zu Beginn seiner Karriere bis so Mitte 20 als einer mit Glasknochen, der eigentlich sofort verletzt war, ewig ausfiel und nie sein Potenzial abrieb. Je älter der wurde, desto besser und vor allen Dingen auch desto fitter und verletzungsunanfälliger wurde der ja.
Vielleicht hast du mit den Jahren aber auch die Erfahrung, dass du weißt, wie du auf deinen Körper aufpassen musst. Ne? Das weiß ich nicht, das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen bei allen anderen beim FC Bayern. Ich glaube, wenn du dir grundsätzlich mal die Position anguckst, ist das natürlich auch eine Position, wo du schneller mal verletzt bist, als auf Positionen, wo du nicht so oft ins Dribbling gehst, nicht so viele Richtungswechsel hast, mit nicht so viel Tempo unterwegs bist. Ne? Das ist halt die Außenposition und ja, man kann den Jungs sowieso nur die Daumen drücken, dass sie verletzungsfrei bleiben. Und dann, wenn die Bayern-Offensive verletzungsfrei bleibt und wenn die jetzt alle langsam nach und nach zurückkommen, dann ist das ein Brett. Dann ist das sicherlich das Beste in der Bundesliga. Zusammen mit RB Leipzig, die ich auch sehr stark finde, aber da dann auch tatsächlich nur die erste Elf.
Dann lass uns noch mal den Schwenk zum Spiel in Kiel machen. Wir hatten vorhin über Verletzungsanfälligkeiten in der Kabine gesprochen. Das lassen wir jetzt mal weg. Gucken wir wirklich nur aufs Spiel. Hat Kiel denn die Möglichkeiten, die Probleme der Bayern zu bespielen?
Wenn die jetzt mit 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen rausgegangen wären, irgendwie gewonnen in Hoffenheim und ein Unentschieden zu Hause gegen Wolfsburg, hätte ich gesagt, ja. Mit 0 Punkten gegen Bayern, die genau wissen, worauf es ankommt, sehe ich das nicht. Also im Fußball kann alles passieren, wissen wir, passiert jede Woche, passieren ungewöhnlichste Dinge. Aber dass Kiel ohne Selbstvertrauen und ohne diese Aufstiegs-Euphorie, die wird sicherlich im Stadion da sein, weil die Bayern kommen, das ist immer das große Highlight. Aber die hast du erstmal auf dem Platz nicht, wenn du zweimal Bundesliga gespielt hast und jetzt gegen zwei, ich sag mal, bei allem Respekt vor Hoffenheim und Wolfsburg, gegen zwei Nicht-Top-Vereine verloren hast, da hast du, glaube ich, nicht das Selbstvertrauen, die Bayern herzuspielen und auch nicht vielleicht diese Nadelstiche zu setzen. Ich glaube, Kiel muss eher aufpassen, dass sie nicht böse unter die Räder.
Was sonst noch so los ist.
Wenn wir den Schwenk von Kiel zum nächsten Thema machen, passt eigentlich ganz gut als Überleitung. Was kann denn Kiel aus der letzten Saison von Heidenheim übernehmen? Die sind ja auch genauso wie die Kieler jetzt letztes Jahr mit 2 Niederlagen gestartet. Dann gab es ein 2:2 gegen den BVB und danach sind sie ja über die Saison dann durchgestartet, erst nach Europa und jetzt sogar, man muss immer noch mal sich kneifen, wenn man auf die Tabelle guckt, tatsächlich an die Tabellenspitze.
Ja, also ich möchte das von den Heidenheimern in dieser Saison nicht kleinreden, aber die haben halt auch gegen St. Pauli und Augsburg gespielt, ne? Also das gehört zur Wahrheit auch dazu. Das sind Spiele, die du, wenn du eine sichere Saison spielen willst, eine ruhige Saison spielen willst, musst du die auch gewinnen. Ne? Also auf St. Pauli, zu Hause gegen Augsburg, das sind Spiele, die kannst du schon mal, da musst du schon mal Punkte holen. ich glaube, du darfst dich in Kiel nicht verrückt machen lassen. Und da habe ich aber auch keine große Sorge. Also Heidenheim kann ja sehr ruhig arbeiten. Da ist von vornherein klar, der Trainer bleibt der Trainer, egal was hier passiert. Ob das in Kiel so ist, weiß ich nicht. Aber die können auch sehr ruhig arbeiten. Wir müssen uns nichts vormachen. Die sind nicht mal die Nummer eins in ihrer eigenen Stadt. Ich meine, da ist der THW.
Ja, das stimmt, ist ja nicht mal böse gemeint.
Das ist der THW, der große THW, der deutsche Handball-Rekordmeister, ist doch klar, dass da die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit, gerade von einem Verein, wo du nichts erwartest, weil es der absolute Überraschungsaufsteiger ist, dass sie ein bisschen nachsichtiger mit dir ist. Mhm. Weil da wird jetzt keiner nach einer Niederlage gegen Bayern, selbst wenn die 7-0 verlieren sollten, wird jetzt schreiben, boah, also, da muss aber der Rapp weg und ansonsten die Mannschaft kannst du auch vergessen. Das macht keiner. Und ich glaube, wenn du das durchhalten kannst, bis zu den ersten Punkten, bis zu den ersten Siegen, dass du in Ruhe arbeiten kannst, ohne Nebengeräusche, dann hast du eine Chance.
Es gehen ja auch fast mehr Leute in die Ostseehalle als in, oder Sparkassenarena heißt das, glaube ich, im Moment, als ins Holsteinstadion.
Da wird ja auch noch höherklassiger Sport geliefert. Ja. Also müssen wir uns gar nichts vormachen. Das ist eine absolute Spitzenmannschaft in der Welt. Und das ist Holstein noch nicht. Das ist auch nicht schlimm. Und ich glaube, dass viele Kieler richtig froh sind und geil finden, dass da jetzt Bundesliga-Fußball gezeigt wird. Aber du hast halt eine andere Fallhöhe. Das ist das, was ich bei den Bayern gerade meinte. Da erwartest du die Gewinne in Kiel und die gewinnen auch nicht 1-0. Ansonsten hast du gleich wieder eine halbe Krise. So, bei Kiel erwartest du nicht, dass die nicht 3-0 verlieren.
Was erwartest du denn jetzt am dritten Spieltag von Heidenheim? Also wir haben sie ja eben schon kurz skizziert, wie es nach oben gegangen ist. Sie haben ein leichtes Programm gehabt. Sie hatten auch noch Hecken dann in der Qualifikation für die Conference League in Europa. Und jetzt wieder Dortmund, wie in der letzten Saison, damals nach 0-2 ein 2-2 geholt. Dortmund damit in so eine kleine erste Krise geschubst, selber offensichtlich sehr viel Selbstvertrauen getankt. Würde es dich wundern, wenn Ähnliches nochmal passieren würde?
Ja, würde mich wundern. Also zum einen bist du ja vorgewarnt als BVB. Dann glaube ich, dass nimmt das mit dem leichten Programm spielt schon auch eine Rolle. Bei Heidenheim ist ja auch schon so, dass sie sehr wichtige Spieler verloren haben. Ich meine, Paul Wanner ist natürlich eine Rakete, was wir jetzt bis jetzt gesehen haben. In den ersten Wochen, das ist ein überragender Transfer. Aber der BVB, da steht dann Gyrassi das erste Mal möglicherweise 20 Minuten auf dem Platz. Freitagabend, zu Hause. Auch wenn es in der vergangenen Saison geklappt hat, sowas klappt einmal in 10 Jahren. Und das klappt eigentlich nicht zweimal nacheinander. Und deswegen glaube ich ehrlicherweise nicht, dass Heidenheim da was wollen kann.
Obwohl die Dortmunder jetzt ja auch nicht das wirklich richtig fiese Startprogramm hatten. Gut, Frankfurt, Werder, ich will deinen Werderanern jetzt nicht zu nahe treten, aber da hätte man eigentlich unter anderen Umständen auch gesagt, ach komm, die müsst ihr doch weghauen.
Ja, beim BVB habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass die in der Spielanlage noch sehr behäbig sind. Mhm. Also ich finde, was habe ich in Stammplatz gesagt? Ich habe gesagt, Uwe Seeler Traditionsfußball aus der Innenverteidigung heraus. Also diese, die haben wirklich sehr, sehr langsam aufgebaut. Gerade am ersten Spieltag ist mir das aufgefallen. Und da dachte ich so, wenn die richtig hoch angelaufen werden von einer richtig guten Mannschaft, dann kriegen die da Probleme. Aber du hast jetzt ja auch wieder ein bisschen Zeit gehabt, dir Gedanken zu machen. Das Spiel wird sich auch verändern, wenn Gyrassi dabei ist. Ne? Also der wird jetzt nicht in der Startelf stehen, aber wenn der dabei ist, hast du auch nochmal, kannst nochmal einen langen Ball schlagen und dann macht dir einer einen Ball fest, so zum Beispiel. Ne? Das hast du jetzt ja in der Form nicht so richtig. Also ich mache mir um BVB eigentlich keine Sorgen. Ich glaube, die werden auf jeden Fall eine bessere Saison spielen als die vergangene. Und wenn nicht, haben die auch ein ganz dickes Problem. Ne? Also von daher, eigentlich bringen die erstmal alles mit. Gut, da ist jetzt natürlich Schlotterbeck gesperrt.
Ja.
Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass du nicht mit drei Innenverteidigern spielst, sondern dass du ein bisschen mehr Dynamik auf den Platz bringst. Ich weiß gar nicht, wer wird sein? Benze Baini?
Wahrscheinlich, der kann das zumindest.
Ja, also der hat es auf jeden Fall in Gladbach gezeigt. In Dortmund nicht so richtig oft, aber in Gladbach gezeigt, dass er ein ordentlicher Außenverteidiger ist. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Heidenheim da was reißt beim BVB, auch wenn die natürlich das Momentum auf ihrer Seite haben.
Und Paul Wanner natürlich, den wir auch noch mal ein bisschen hervorheben können. Ist ja schon, obwohl er erst 18 ist und als Leihspieler von Bayern München gekommen ist, jetzt schon in Heidenheim natürlich, ein Unterschiedsspieler. Das kann man sogar jetzt schon sagen, zumindest nach diesem Saisonstart zu urteilen. War ja gegen Hecken dann auch im Rückspiel der entscheidende Mann, der das Ruder dann auch mal wieder in die richtige Richtung gerissen hat.
Muss mit 18 mal so eiskalt sein, dass du dir den Elfmeter nimmst, ne? Also, das ist schon krass. Und was ist das aber auch ein geiler Transfer von den Bayern gewesen? Also, die verleihen den erst in die zweite Liga, da klappt das super. Und dann guckst du, wo kann der Junge am meisten Erfahrung sammeln? Wo kannst du mit dem richtig was machen? Heidenheim, Mensch, die spielen sogar europäisch. Der kriegt dann sogar auf internationalem Niveau, auch wenn es nicht das höchste internationale Niveau ist, kriegt der Spielpraxis. Ja, perfekt. Und das ist ja auch tatsächlich so. Es ist perfekt. Und wenn du in so einer Mannschaft herausstichst, du musst ja auch in Heidenheim erstmal die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, dass die Leute sagen, boah, der Wanner von Heidenheim, das ist ein geiler Kicker. So, wie oft hat man das in Heidenheim zuletzt gesagt? Ja klar, Beste und Kleindienst, aber die mussten auch erstmal 10 Vorlagen machen und 10 Tore schießen. Ja. Bei Wanner sagen wir das nach 3 Spielen. Also, ich glaube, das ist ein Junge, der wird uns in den nächsten Jahren noch richtig, richtig Spaß machen und nicht in Heidenheim.
Und hoffentlich in der deutschen Nationalmannschaft, weil da gibt's ja dann auch noch das kleine Duell mit dem österreichischen Fußballverband. Seine Mutter ist Österreicherin, von daher ist er für beide Mannschaften im Prinzip spielberechtigt. Also Nagelsmann sollte schnell Nägel mit Köpfen machen aus deiner Sicht? Oder käme das dann wieder zu früh?
Ich glaube nicht, dass du den jetzt einladen musst. Also klar, könntest du das machen, um den einmal in der Nations League zu bringen und zu sagen, hier, du bist jetzt festgespielt, das geht ja. Aber wenn Paul Wanner, ich weiß nicht, ob ihm das herzensmäßig egal ist, ob das 50-50 ist, das kann ich nicht sagen. Aber wenn der auf seine Karriere guckt und auch sieht, er ist ja auch nicht 22, 23, er ist 18. Ne? Was der jetzt schon für einen Impact hat und was ihm alle für eine große Karriere voraussagen, dann wird er sich schon für die deutsche Nationalmannschaft entscheiden. Das ist halt, naja, das ist auch nochmal ein Unterschied für deinen Fußball. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Wenn es dir egal ist, ob du für Deutschland oder Österreich spielst, das weiß ich bei ihm jetzt nicht, aber wenn es dir egal ist, ja, dann nimmst du doch die deutsche Mannschaft. Da hast du doch viel größere Chancen, weit in einem Turnier zu kommen, die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Möglicherweise, wenn du ein richtig, richtig guter bist, spielt das auch mal eine Rolle, ob du eine persönliche Auszeichnung bekommst. Mhm. Also, ist schon was anderes.
Ja, Julian Nagelsmann hat ja neulich schon mehrere Deutsche zu kommenden Ballon d'Or-Siegern erklärt. Also klar, Musiala und Wirtz, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen. Dann aber auch natürlich gesagt, kann passieren, muss nicht. Er hat sich da eine kleine Hintertür überlassen. Aber Wanner definitiv mit dem, was der jetzt schon kann, ich meine, der hat ein Auge für Mitspieler. Der sieht die Lücken, der kann diese Steckpässe spielen. Selbst unter Druck weiß der mit dem Ball was anzufangen. Wo er noch ein bisschen nachlegen muss, ist vielleicht das Körperliche. Der ist sehr schlaksig. Aber trotzdem, so was seine Qualitäten anbelangt, ist er ja im Grunde so ein Zusammenspiel von Attributen, die man sonst Musiala, Wirtz und Müller zusammen attestiert.
Ja, und 18, ne? Alles, was der noch lernen möchte, kann der noch lernen. Der hat noch so viel Zeit. Der sammelt jetzt schon auf höchstem Niveau in der Startelf Erfahrung. Ich sehe nichts außer Verletzungen, was ihn aufhalten könnte.
Und es hat noch keine KI gesagt, dass er nicht mehr zulegen kann.
Das ist ja, also wenn das so ist, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Dann passiert es ja auf jeden Fall.
Wie hast du die Diskussion letzte Woche im Doppelpass verfolgt, als gesagt wurde, Musiala, der kann nicht mehr zulegen? Bisschen überspitzt gesagt jetzt, aber.
Ja, ich habe ja viel Respekt vor KI. Also die hilft ja uns auch in unserem Alltag, auch in unserem Journalistenalltag. Aber ich glaube nicht, dass die KI alles weiß. Und es gibt ja auch einfach Faktoren, die kannst du nicht so bestimmen, wie zum Beispiel inneren Antrieb. Ja. So, also es gibt einen Unterschied, ob ich etwas theoretisch lernen kann oder ob ich es unbedingt will. So, und dieses menschliche, diese weichen Faktoren, die kannst du ja mit KI nicht rausfiltern. Du kannst ja nicht bestimmen, wie willensstark ein Jamal Musiala ist. Du weißt, was der für ein körperliches Potenzial hat. Das siehst du alles, aber du siehst ja nicht die Verbissenheit dahinter und das Unbedingte, das Wollen. Und ich glaube, dass es einen ganz, ganz großen Prozentteil ausmacht. Und deswegen kann man KI als Hilfe nutzen, aber man sollte nicht blind drauf vertrauen.
Und es sind ja schon viele Fußballerkarrieren eben daran gescheitert, dass am Ende der Biss fehlte. Wie viele Leute haben wir schon als kommende Stars gesehen, die dann 2, 3, 4, 5 gute Spiele gemacht haben und dann irgendwo relativ schnell auch wieder von der Bildfläche verschwunden waren. Also da würde ich jetzt, wenn ich aufzähle, gerade von früher würden mir da einige einfallen. Ich erspare das jetzt allen, die hier zuhören, aber es gibt ja diese Beispiele, die dann nie wieder gesehen wurden, die auch Länderspiele gemacht haben, aber dann eben 1, 2, obwohl sie ein Potenzial hatten für Rekordnationalspiele.
Ja, und hast du den Eindruck bei Jamal Musiala, dass dem das passieren kann? Habe ich überhaupt nicht. Nein. Also der ist total bodenständig, so wirkt er auf jeden Fall, der ist total demütig und nee, ich glaube, der hat Bock.
Das glaube ich auch. Musiala hat Bock, Wirtz hat Bock und bei Paul Wanner bin ich mir auch relativ sicher, der hat auch Bock und er ist gut beraten. Du hast seinen cleveren Aufbau, den du die Bayern jetzt letztlich die dafür gelobt hast, dass sie das so machen. Aber ich glaube, der Spieler selber auch, der hatte ja ein Angebot auch aus Stuttgart, sich dahin ausleihen zu lassen, hat er auch gesagt, nee, mach ich nicht. Weil die Chance wahrscheinlich da zu spielen deutlich kleiner gewesen wäre als in Heidenheim.
Ja, und du siehst das ja beim VfB auch jetzt zum Beispiel Nick Woltemade, ne? Mein Werder-Herz blutet da so ein bisschen. Ich habe es im Stammplatz letztens schon mal gesagt. Denn der Junge hat unfassbar viel Talent. Der hat sich am Ende der letzten Saison in Bremen durchgesetzt. Der war Stammspieler, Startelfspieler. Und der ist jetzt nicht für die Champions League nominiert. Klar kann man sagen, der VfB hat einen großen Kader, dann gibt's diese Local Player Regelung, wo du 2, 3 ausgebildet haben musst aus dem eigenen Verein, aus der eigenen Jugend. Aber trotzdem, wie bitter ist das für den? Also ich meine, du gehst nach Stuttgart, willst den nächsten Schritt machen, spielst in der Bundesliga momentan überhaupt noch gar keine Rolle, du musst jetzt im Pokal mal ein bisschen zocken, hast das da ordentlich gemacht. Und bei der Champions League, bei einem Kader von 25 Mann, da sagt der Verein zu dir, ja, du nicht. So, das ist jetzt ja kein mega Vertrauensbeweis. Auch da, ich bin da wieder junger Spieler, möglicherweise sensibel, hat sich in Bremen auch immer so ein bisschen, ich will es nicht sagen öffentlich aufgeregt, aber man hat ihm schon angemerkt, er wird schon gerne mehr spielen und er versteht das nicht so ganz. Wenn du so ein Spieler bist, wechselst dann dahin und kriegst dann so einen vom Bug direkt, ist glaube ich schwierig und das ist bei Wanner einfach cleverer gelaufen, das muss man schon so sagen. Und Wanner wahrscheinlich aber auch ein bisschen, das noch etwas größere Talent.
Definitiv. Gerassi, hast du auch vorhin angesprochen, möglicherweise jetzt mit seinem Debüt für Borussia Dortmund, wahrscheinlich eher Bank, hast du auch gesagt. Traust du ihm denn überhaupt jetzt nach überstandener Verletzung und dann beim neuen Verein in einer zentralen Rolle, die Dortmund ja offensichtlich auch braucht, diesen Zielspieler da vorne drin, traust du ihm eine ähnliche Saison zu wie die Vorsaison beim VfB Stuttgart? Also 28 Tore, also über 20 Tore versprechen sie sich ja wahrscheinlich beim BVB.
Ja, 20 muss er machen, ansonsten hättest du den Wechsel nicht machen brauchen. Ich meine, du hast mit Niklas Füllkrug jemanden weggeschickt und ich glaube, das kann man so sagen, der bei dem Publikum sehr beliebt war, bei dem du genau wusstest, was du bekommst. Da kriegst du nicht 25 Tore, aber du kriegst jemanden, der sich immer reinhaut, der immer unangenehm ist für den Gegner, der Platz schafft für andere Spieler. Und wenn Gyrassi da jetzt irgendwie hinten dran ist, wenn das ein zweiter Modest wird, dann hast du, glaube ich, beim BVB ein großes Problem. Also dann hast du dich einfach verzockt. Das ist einfach so. Ich glaube, dass das schon funktionieren kann, weil Gyrassi, auch da, wir waren dabei Taya schon, Gyrassi hat jetzt nicht seit 5 Jahren alle Ligen zerschossen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der hat jetzt eine gute 1,5 Jahre in Stuttgart gehabt. Ne? Aber trotzdem ist der auf einem Peak gewesen und in so einer Form, auch vor dem Tor, dass das dem BVB schon helfen kann. Und ich glaube auch, dass der BVB 5 bis 10 Tore mehr gebrauchen kann.
Das auf jeden Fall. Die fehlten natürlich in der letzten Saison auch, um das Ganze ein bisschen souveräner dastehen zu lassen. Vor allen Dingen fehlten diese Tore natürlich auch in diesen engen Spielen, die sie am Ende dann ja fast alle verloren hatten. Denn das waren ja auch ein paar Spiele auf Messerschneide. Die haben ja nicht alles sehr hoch verloren, sondern auch manchmal eben nicht mehr zusetzen können.
Genau. Und da ist dann die Frage, ich finde, der BVB-Kader ist schon breit. Ja. Ne? Aber ist der in der Spitze stark genug, um ganz oben mitzuspielen? Das frage ich mich und da glaube ich ehrlicherweise nicht dran. Also ich glaube, dass in der Spitze der Kader der Bayern besser ist. Ich glaube, dass die Leverkusen in der Spitze besser ist. Die werden aber andere Probleme haben. Ich glaube, die werden tüchtig rotieren müssen. Und du, ne, wir hatten das Thema ja schon, hast du damit zu kämpfen, wenn du nicht ständig gewinnst. Und ich glaube auch, dass Leipzig in der Spitze besser ist. Also wenn wir die erste Elf angucken, glaube ich, sind die alle drei besser. Der BVB aber kann leichter mal was kompensieren, wenn es da Ausfälle gibt. Und deswegen werden die da oben mitspielen an eine deutsche Meisterschaft, an ganz oben glaube ich nicht beim BVB. Also das, ich glaube, dafür reicht es dann am Ende nicht.
Ist das auch eine Kritik an dem Transferfenster jetzt im Sommer? Sie sind ja sehr gelobt worden dafür, dass sie eben mit Anton, mit Groß auf jeden Fall schon mal 2 Nationalspieler geholt haben. Gyrassi für einen relativ schmalen Kurs ja auch. 18 Millionen, glaube ich, war die Ausstiegsklausel bei ihm. Das ist ja jetzt auch anders, weil du es vorhin verglichen hast, als Modest, den sie aus der Not geboren geholt haben. Bei Gyrassi hatten sie ein bisschen mehr Gehirnschmalz drauf verwendet wahrscheinlich und dann sich auch überlegt, ob sie Füllkrug loswerden. Aber ist das eine Kritik an dem Transferfenster insgesamt?
Boah, ich glaube, das steht mir nicht zu, das zu kritisieren. Ich finde ein bisschen schade, dass es anders ist. Also klar, wir haben uns immer beschwert, dass der BVB nicht den allerletzten Angriff auf die Bayern schafft, ne? Und haben gesagt, ja, und da fehlt mal hier und da ein gestandener Spieler. Aber mir hat das schon gut gefallen, als sie die Haalands, die Bellinghams, die Sanchos geholt haben. Jetzt, ich finde es so ein bisschen fast unkreativ, so offensichtlich, was der BVB da gemacht hat. Ne? Also klar kannst du einen Anton mitnehmen, natürlich kannst du einen Groß holen und ich glaube, der verbessert die auch, weil der einfach nochmal eine andere spielerische Qualität hat. Und klar hast du den No-Brainer Gyrassi vorne im Sturm. So. Finde ich das besser als früher? Weiß ich nicht. Und ich bin ich mir ehrlicherweise nicht so sicher. Und ich hätte mich gefreut, wenn der BVB 1 oder 2 so richtige, richtige Kracher geholt hätte. Also warum im Sturm nicht mal jemanden holen, der seit 5, 6, 7, 8 Jahren, so ein Lukaku zum Beispiel. Warum holst du nicht als BVB einen Lukaku? So, der ist jetzt auch wieder gewechselt, spielt jetzt in Neapel. Ich bin mir sicher, der BVB hat die Möglichkeit gehabt, so jemanden zu holen. Das heißt auch mal, du hast eine ganz andere Aura. Also auch wenn Gyrassi eine super Saison gespielt hat, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn du schon einen neuen Stürmer holen willst und deinen deutschen Nationalspieler, den das ganze Land liebt, wegschickst, Ja, dann hol doch einen richtig geilen, wo jeder sagt, boah, der Lukaku spielt jetzt, ich schieß mich jetzt auf Lukaku ein, der muss es gar nicht sein, aber so einer spielt jetzt beim BVB, krass, nimm das doch mit. Und ich finde, das haben die so ein bisschen verpasst. Also Angst hat vom BVB, glaube ich, keiner. Die, nicht mal Werder Bremen, haben wir ja gerade drüber geredet.
Hat Heidenheim Angst dann vor den 80.000, vor der gelben Wand? Oder nimm mal die Glaskugel. Was glaubst du, wie geht's aus?
Also Angst haben die nicht, weil die da ja letzte Saison schon mal gut aussahen. Aber ich glaube schon, dass die 80.000 helfen. Und das ist einfach nochmal ein Unterschied. Da sind wir wieder bei Wolfsburg und dem Friedhof. Das ist was anderes, ob dich da 80.000 pushen. Kann natürlich auch lähmen. Wir erinnern uns an diese fast Meistersaison, als es dann gegen Mainz schiefgegangen ist, als sie auf dem Borsigplatz schon die Meisterschaft geplant haben. Aber ich glaube, dass das auch Kräfte freisetzen kann, dass du damit einen ganz anderen Rückenwind kriegst. Und wenn du ins Rollen kommst, wirst du von dieser gelben Wand, wirst du von diesem Stadion noch einfach überrollt. Und das ist beim BVB ist das immer spitz auf Knopf. Das kann immer in die eine Richtung gehen und auch in die andere Richtung gehen. Der BVB kann voll ins Rollen kommen, der BVB kann aber auch dreimal nacheinander nicht gewinnen und die größte Krise wieder haben. Also ich finde, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Und um zu sagen, der BVB ist super konstant in dieser Saison, haben die einfach zu wenig Qualität in der Spitze dazugeholt, meiner Meinung nach.
Was glaubst du, wer ist nach dem Spieltag Tabellenführer?
Boah, dann muss ich erstmal auf die Tabelle gucken. Da muss ich mal, ich hab die hier halb auf, weil ich guck mal kurz und dann sage ich sie gleich.
Heidenheim, Bayern und Leipzig, alle bisher 6 Punkte, alle die weiße Weste gewahrt. Dahinter, da kommen die Dortmunder, da kommt Union Berlin mit jeweils 4 Punkten und Union ist zu Gast bei Leipzig.
Okay, ich würde sagen, also Union wird's nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Heidenheim ist danach auch kein Tabellenführer mehr. Wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Bayern und Leipzig. Ich tippe mal auf die Bayern.
Alle mal herhören.
Und jetzt hatten wir eingangs ja schon gesagt, du darfst noch ein bisschen Werbung für deine Podcast-Formate machen, muss ich ja sagen. Formate, 2 regelmäßige Formate hast du nämlich bei Bild. Den Stammplatz mit Kilian Gaffrey zusammen und den Phrasenmäher zusammen mit Henning Feind. Ich denke mal, die meisten von unseren Zuhörern und ZuhörerInnen werden mindestens 1 der beiden Formate kennen und sicherlich auch regelmäßig hören. Aber für alle anderen kannst du noch mal erklären, was sind das für beide oder für Formate? Was zeichnet die aus? Was unterscheidet die auch?
Ja, also fangen wir mit dem Phrasenmäher an. Ich glaube, der dürfte den meisten Leuten bekannt sein. Den teile ich mir jetzt mit Henning. Also wir machen den nicht zusammen, sondern wir wechseln uns da so ein bisschen ab. Das heißt, das ist ein Interviewformat. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Da kommen Profifußballer oder im Allgemeinen Größen aus dem Fußballgeschäft und nehmen sich richtig Zeit. Also da nehmen wir uns richtig Zeit in der Vorbereitung und auch die Fußballer, die Größen nehmen sich Zeit. Und dann hast du da meistens so, ich sag mal, 2x1 Stunde, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, ist meistens auf 2 Folgen aufgeteilt, wo du richtig viel über die Person erfährst. Also auch Dinge erfährst, die du normalerweise nicht so hörst. Also ich weiß nicht, Maximilian Arnold habe ich gesagt, die erste Folge ist schon draußen, die zweite kommt nächsten Dienstag. Wann hast du Maximilian Arnold mal 1 Stunde reden hören? Hast du nicht.
Eher selten, nee, am Stück nicht.
Genau.
Zusammengenommen und in der Saison vielleicht über Field-Interviews, aber sonst nie.
Und das ist halt total spannend, ne? Ja. Man kann mit den Leuten über Dinge sprechen, die du schon immer mal fragen wolltest. Du erfährst Sachen, die du niemals geglaubt hättest. Und im Phrasenmäher ist ja besonders, wir haben ja auch Sprachnachrichten von Weggefährten. Mhm. Und wenn du dann auch siehst, wie Fußballer, die Millionen verdienen, die wirklich Medienprofis sind, wie die sich freuen, wie man die locken kann, wenn von einem Freund, von einem Familienmitglied oder auch einfach nur von einem alten Mitspieler eine Sprachnachricht kommt, das ist schön. Das ist schön zu sehen, das ist auch schön zu hören. Und wer ein bisschen Zeit hat und wer sagt, Mensch, ich habe eine Autofahrt vor mir und ich würde mir gerne mal jemanden anhören, der mir sympathisch ist im Phrasenmäher, gibt es eine ganz, ganz lange Liste mit Menschen, die da schon zu Gast waren. Also damals bei Kai Tramann schon und dann auch bei Henning und bei mir. Hört da gerne mal rein.
Kann ich auch absolut empfehlen, mit dem Hund. Wenn man mit dem Hund spazieren geht, kann man das auch hervorragend konsumieren. Das ist wirklich sehr, sehr kurzweilig. Und ihr habt eine Hupe, ne? Bei allen unangenehmen Fragen, die Gäste nicht beantworten wollen, da können sie eine Hupe drücken. Aber du hast auch eine Hupe und kannst dann zurückdrücken. Also da geht was, dass man noch die unangenehmen Fragen stellen kann.
Genau, ich stelle die Hupe immer in die Mitte. Und unsere Regel ist, 2x pro Folge darf der Gast hupen oder ich. Und die Gäste sind meistens schon so von mir durch böse Blicke unter emotionalen Druck gesetzt, dass sie die Hupe direkt weglassen. Nee, das ist ein Spaß. Also genau, man dürfte theoretisch was weghupen, aber du weißt ja, wenn du dich auf dem Phrasenmäher einlässt, die Leute wissen ja, wo sie da hinkommen. Dann ist auch klar, dass die eine oder andere Frage gestellt wird zu Dingen, die dir in deiner Karriere vielleicht nicht so gefallen haben. Und die allerwenigsten hupen solche Sachen weg. Bei einigen Antworten kann ich die Hupe verstehen, aber man muss da keine Angst haben. Das ist kein Dauergehupe, ne? Das ist kein Deutschlandsieg bei einer Europameisterschaft, ne? Also das funktioniert schon. Stammplatz ist ein bisschen anders. Also bei Stammplatz ist es so, das geht immer, denn Stammplatz ist unser tägliches Format, 15 bis 20 Minuten. Also bin ich auch nicht so ausschweifend wie jetzt gerade. Und da ist man eigentlich ganz gut informiert. Das liegt ja unterhaltungsmäßig vielleicht so ein bisschen an Kili und mir, aber hauptsächlich an unseren Reportern, die einfach überragend sind. Wir haben natürlich als Bild, als Zeitung, als mittlerweile ja Medienmarke, Zeitung war es ja ganz früher mal, haben wir natürlich super viele Reporter vor Ort, bei den Bayern, bei Dortmund, bei den Großen vor allen Dingen und super viele Informationen. Man kriegt ja die Einblicke und ich sage mal so, wenn man gerne mal einen Artikel auf der Bildzeitung oder bei Bild.de oder in der Bildzeitung liest, dann ist das super. Und wenn du dann noch dieses Gefühl dazu haben willst, wie meint der das eigentlich und was sind die Insights und in welcher Tonlage spricht der Reporter eigentlich gerade darüber, was er schreibt, dann ist Stammplatz super, weil du hast eine ganz andere Wahrnehmung von dem, was du faktisch liest, wenn es jemand transportiert, der dir das erzählt. Und genau, wir sind jeden Tag am Start, 7 Tage die Woche, haben Samstag meist Sonderfolgen. Da gibt's mal eine Top 5, mal ein Interview, also ganz, ganz unterschiedlich. Da tut man sich nicht mit weh, wenn man 15 bis 20 Minuten Fußballinfos am Morgen konsumiert. Also das kann man immer machen.
Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Da gibt's natürlich auch den Fever Pitch Podcast und die Kollegen von Bild. Genauso wie wir freuen uns natürlich über Likes, Bewertungen und selbstverständlich auch über Abos. Nehmt euch bitte kurz die Zeit für den Klick. Natürlich vor allem für den Fever Pitch Podcast, aber die anderen Kollegen dürft ihr natürlich auch gern hören. Das musste ich jetzt sagen, sonst kriege ich Ärger.
5 Sterne für Fever Pitch da lassen bitte, ist ganz wichtig.
Was der Kollege André Albers sagt und dem sage ich vielen Dank, dass du heute da warst bei uns.
Hat mir Spaß gemacht, ich danke dir, Malte.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.